Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Jasmin Kröger.
Hi.
Sex in Filmen, Dating-Apps in Japan und Taylor Swift in Gelsenkirchen. Damit beschäftigen wir uns heute. Bevor wir allerdings knietief ins Taylorverse in Swiftkirchen eintauchen, hören wir ihre aktuelle Single, die sie gestern zum deutschen Tourauftakt nochmal hierzulande veröffentlicht hat. I can do it with a broken heart. I can read your time of her life. There in her glittering prime, the lights refract, sequined stars offer silhouette every night. I can show you lies. 'Cause I'm a real tough kid, I can handle my shit. They said, babe, you gotta fake it till you make it, and I did. Lights, camera, bitch, smile. Even when you wanna die, he said he loved me all his life. But that life was too short. Breaking down, I hit the floor. All the pieces of me shattered as the crowd was chanting more. I was grinning like I'm winning. I was hitting my marks. 'Cause I can do it with a broken heart. Über 3 Stunden auf dem Laufband und dabei singen. So hat sich Taylor Swift auf den Popmarathon der Eras-Tour vorbereitet. Gestern Abend war der deutsche Tourauftakt in Gelsenkirchen, mittlerweile auch als Swiftkirchen bekannt. Der Kultur- und Medienwissenschaftler Jörn Glasenapp hat das Phänomen Taylor Swift für den Reklamverlag auf 100 Seiten ergründet und war gestern dabei, keinesfalls nur aus wissenschaftlichem Interesse, sondern auch als Fan. Herr Glasenapp, wie haben Sie das Konzert erlebt?
Na, es war wieder wunderbar. Wenn ich wieder sage, dann kann ich gleich hinzufügen, dass ich auf der Eras Tour bereits 3-mal vorher war, aber Gelsenkirchen war wirklich klasse. Das muss ich sagen. Das Publikum war super. Taylor war natürlich wieder großartig. Nein, es war eine ganz große Freude. Ein ganz tolles Konzert.
Ich war letztes Jahr bei der Renaissance-Tour von Beyoncé.
Oh, okay.
Und das war wirklich eine perfekt inszenierte Show, hat mich aber sehr wenig berührt. Bei Taylor Swift soll das anders sein. Da sagen Fans, das sei so ein bisschen wie die Hochzeit der besten Freundin zu besuchen. Können Sie dem zustimmen?
Ja, zumindest also denke ich ganz sicherlich, dass bei Beyoncé dieser Perfektionismus, der absolut beeindruckend ist, finde ich ganz, ganz großartig, ist eine ganz andere Form von Show. Taylor Swift vermittelt natürlich in allem, was sie tut, aber auch von der Bühne aus eben diese Nahbarkeit, Bodenständigkeit und auch durchaus dieses Imperfekte, dieses also nicht so Abgezirkelte etc. Viele würden das immer noch als abgezirkelt wahrnehmen, aber ich glaube, da hat sie schon eine ganz andere Performance, die stärker darauf setzt, auch mal hier einen Fehler zu machen, da mal eine Grimasse zu schneiden etc., was für sie wichtig ist, um dann eben genau das auszubilden, was sie sagen, dass eben so die Fans irgendwie die Vorstellung haben, alle kommen zusammen und feiern Taylor, feiern aber auch sich selber. Denn auf Taylor Swift-Konzerten sind die Fans eigentlich mindestens so groß als Attraktion wie Taylor Swift.
Da gibt es auch ganz viele Codes und Symbole, habe ich mir erzählen lassen. Da gibt es diese Freundschaftsbänder, ganz viel Strassglitzer und auch immer mal wieder Country-Elemente, wo Taylor Swift ursprünglich herkommt. Alles mit Taylors ausgesprochener Glückszahl 13 ist hoch im Kurs. Was haben Sie denn bei den Swifties in Gelsenkirchen so beobachtet?
Ja, die Swifties waren generell sehr kreativ. Also generell sind die Swifties kreativ. Aber in Gelsenkirchen, das hat Taylor selber von der Bühne aus gesagt, die Crowd sei sehr thoughtful, würde sich also viele Gedanken machen, wie sie auf dieses Konzert sich eingestellt hat. Und viele Fanpraktiken, was weiß ich, ich kann es jetzt nicht so beschreiben, aber so Luftballons, die von hinten mit dem Handy angeleuchtet wurden, dergleichen, das hat Taylor wahrgenommen, dass Gelsenkirchen also ganz eigen auf sie reagiert hat und ganz interessante eigene Dinge getan hat. Also das war zunächst mal absolut super, aber dann gehören natürlich die Klassiker dazu, zum Beispiel Freundschaftsbänder auszutauschen. Das ist ganz elementar und ist eigentlich auch ein sehr schönes Symbol. Ich will es jetzt nicht zu sehr politisch überhöhen, aber wir leben ja leider in Zeiten, wo die großen Spalter, sei es die AfD, sei es Trump oder sei es Putin, eigentlich immer auf Spaltung aus sind und das Taylorverse steht dann doch eher für Verbindung und das Integrative und das Willkommenheißende und das ist dann in den Freundschaftsbändern dann schon sehr stark symbolisiert, denn wildfremde Leute treffen aufeinander, tauschen diese Freundschaftsbänder aus und lernen sich dann kennen. Also das ist schon was sehr, sehr Eigentümliches. Das kenne ich von Konzerten nicht, dass das so zelebriert wird.
Sie verlangt ihren Fans aber auch ganz schön viel finanzielles Commitment ab. Also die Eintrittskarten, die sind selten unter 200 Euro zu haben. Und dann habe ich gestern mit einer Swiftie gesprochen, die sich auch darüber beschwert hat, dass man gar nicht mehr in Jeans und T-Shirt dahin gehen kann. Das klingt für mich so ein bisschen wie der Druck, den man vielleicht in der Schule erlebt hat. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ach, das halte ich wirklich für übertrieben. Also ich glaube, da ist wirklich jeder und jeder willkommen, dass der Eintritt hoch ist. Das versteht sich von selbst, aber seien wir ehrlich, Konzerttickets sind sehr, sehr teuer geworden und Taylor Swift, Studentinnen von mir sind für 98 Euro reingekommen. Es war also durchaus möglich, Tickets zu ergattern offenbar, die dann doch unter 100 Euro lagen, aber natürlich die Ticketpreise sind explodiert und sie sind natürlich nicht nur bei Taylor Swift explodiert.
Swift gilt ja für viele weibliche Fans als eine sehr authentische Identifikationsfigur. Ich oute mich mal, ich habe sie lange als sehr fad empfunden und dachte immer, ja, die ist halt für alle eine sehr gute Projektionsfläche. Tue ich ihr damit Unrecht?
Also fad finde ich wirklich ein bisschen gemein. Also nein, kann man ja sehen, wie man will. Als fad würde ich sie nicht bezeichnen. Es ist immer die Frage, wie authentisch ist sie, wenn sie eben so bodenständig, sympathisch, Girl Next Door mäßig
mit 1,3 Milliarden auf dem
ja,
Konto.
Ja, natürlich. Aber es ist immer auch so ein bisschen problematisch, ich weiß nicht, ich übe da regelrecht Kritik dran, dass so ein Bruce Springsteen, der immer von der Arbeiterklasse singt und so oder lange Zeit seine Karriere auch darauf aufgebaut hat, von der Arbeiterklasse zu sprechen und zu singen und sich zur Stimme der Arbeiter zu machen, meine Güte, der hat damit auch sehr viel Geld verdient und so weiter. Also bei Taylor Swift wird sehr schnell für meine Begriffe, vielleicht auch ein bisschen zu schnell, immer gesagt, ja, die verdient damit Geld. Ich finde, so zynisch kann ich irgendwie nicht sein, dass ich sage, Taylor Swift macht das alles nur um Geld zu machen. Sie ist, glaube ich, eine leidenschaftliche Künstlerin, die ohne Musik zu machen, glaube ich, gar nicht leben könnte. Und da hat sie ein durchaus für mich authentisches Interesse daran, was nicht nur auf Finanzielles abzielt.
Aber von so Pop im Sinne einer Rebellion ist da nicht mehr so viel übrig? Oder kommt die nur in einem anderen Gewand? Vielleicht ein bisschen rosaner mit mehr Strassstein?
Ja, das würde ich unbedingt sagen. Also wenn immer gesagt wird, sie sei harmlos oder sie sei nicht rebellisch. Ja, an was denken wir denn, wenn wir an rebellische Musik denken, an Punk oder dergleichen? Ja, das kann man natürlich auch so sehen. Ich glaube, Taylor Swift ist eine Figur, die gerade indem sie eben inklusiv ist und Mainstream im allerbesten Sinne, ist, glaube ich, fast eine neue Rebellin in gewisser Weise in Zeiten, ganz ehrlich. Wir beklagen überall die Spaltung, die Extreme und die Positionen sozusagen, dass wir nicht mehr zusammenfinden. Und da ist jetzt eine Künstlerin, der das offenbar irgendwie gelingt durch ein doch sehr liberales, offenes und irgendwie grundsympathisches Universum. Und dann sofort gleich zu sagen, ja, das macht sie wegen des Geldes oder das wertet sie gegenüber anderen KünstlerInnen ab, die irgendwie rebellischer auftreten, die dann häufig, schiebe ich auch hinzu, dann sehr männlich rebellisch auftreten, sehr gerne. Naja, da gefällt mir schon Taylor Swift ganz gut. Nichts gegen Punkmusik, aber.
Was ich sehr spannend finde, und das kam bei Ihnen auch schon so ein bisschen durch, Taylor Swift ist ja mittlerweile 34 Jahre alt, eine erwachsene Frau. Sie verkörpert aber immer noch dieses Coming-of-Age-Girl. Das sehen wir auch oft in so College-Girl-Looks, die sie trägt. Sie verkörpert immer noch dieses Girl Next Door. Meinen Sie, Taylor Swift darf erwachsen werden?
Sie ist erwachsen. Ich glaube, wenn Sie darauf anspielen, sie präsentiert sich noch so als Girl Next Door. Ich habe das Wort ja eben auch verwendet. Mhm. Da würde ich allerdings sagen, nein. Also sie tritt als Frau auf. Und das ist ganz wesentlich. Natürlich, die Eras Tour ist natürlich so eine Coming-of-Age-Geschichte. Natürlich, sie spielt ihre alten Songs, dann auch durchaus in der Kleidung dieser Ära. Was weiß ich, am Beispiel eine Love Story von Fearless 2008, da war sie noch sehr jung. Das spielt sie dann durchaus und nimmt dann wieder die Rolle in gewisser Weise ein. Aber das im Sinne natürlich dieser Eras-Tour, die darauf abzielt, man kann schon fast sagen, ihre Frau-Werdung nachzuzeichnen. So ein Coming-of-Age. Das ist ganz klar. Und ich glaube, ansonsten, wenn wir Taylor Swifts Auftritte erleben, sei es auf den Grammys und so weiter, würde niemand mehr sagen, das ist ein Mädchen.
Jörn Glasenapp zu dem Phänomen Taylor Swift. Gestern war Tourauftakt in Gelsenkirchen. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, hat mich gefreut.
Das Gespräch, das haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Echte Swifties, die können es in der DLF-Audio-App in voller Länge nachhören. Keine Milliarden auf dem Konto, aber ebenfalls ein Händchen für die sensiblen Themen des Erwachsenwerdens hat der Kölner Rapper Billotin. Schlicht und ergreifend Geld heißt sein neuester Track, in dem er das Haus am See, einst von Peter Fox als Sehnsuchtsort beschrieben, einen düsteren Anstrich gibt.
Hab seit neuestem jetzt ein Haus am See. Die letzten Wochen renoviert. Karre grad gefülltes Trüffelhuhn. Mein Hund Bobby findet's gut. Vom Westen scheint die Sonne rein. Trocknet die Farbe auf meinem Zaun. Könnte jahrelang so weitergehen, ja. Warmes Glück in meinem Bauch. Uns geht es gut, wir haben Geld. Mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Alte Blätter, die vermodert sind. Gibt noch einiges zu tun. Frauen, Kinder kommen sicher bald. Bis dann werde ich nicht ruhen. Aus Osten weht ein kalter Wind.
aber nicht in meinem Haus. Könnte jahrelang so weitergehen, ja. Findet Bobby, glaub ich auch. Uns geht es gut, wir haben Geld. Mach mir die Welt, wie sie mir gefällt.
Sex in Filmen ist seltener geworden, dafür aber umso tabuloser. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die aktuelles Hollywood-Kino untersucht hat. Ein fettes Ausrufezeichen dahinter scheint der Film Love Lies Bleeding zu setzen. Der startet heute in den Kinos und ist eine US-amerikanische Independent-Produktion mit Kirsten Stewart, gehört allerdings eher dem Arthouse-Kino an. Und wie es genau in diesem Genre untenrum ausschaut, das hat sich Simone Schlosser angeschaut.
Du hast ziemlich gut ausgesehen.
Ach ja?
Du hast wirklich eine sehr straffe Figur.
Kristen Stewart und Katie O'Brien in dem Film Love Lies Bleeding. Die beiden spielen Lou und Jackie. Die eine arbeitet im Fitnessstudio, die andere ist Bodybuilderin auf dem Weg nach Las Vegas. Ein wilder Mix aus Liebe, Pulp und 80er. Und mit einigen expliziten Sexszenen, meint auch Hauptdarstellerin Kristen Stewart.
It has an audacious sexuality.
Er ist sehr kühn, was den Sex angeht. Das sind wir gar nicht mehr gewohnt. Denn bei aller Offenheit und Toleranz herrscht gerade vor allem eine gewisse Prüderie.
Das gilt besonders für Hollywood. Beim Arthouse-Kino sieht es anders aus.
Ich habe jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass es weniger geworden ist, ist aber vielleicht ein bisschen vielseitiger.
Leonie Zilch ist Filmwissenschaftlerin an der Uni Mainz. Sie forscht unter anderem dazu, wie Sex in Filmen dargestellt wird.
Also wenn ich so überlege, was sind so Filme, die mir aus den letzten Jahren im Kopf geblieben sind, dann habe ich den Eindruck, dass wir schon deutlich mehr Darstellungen haben von auch nicht nur heterosexuellen Sex. Und das geht natürlich auch einher mit anderen Darstellungen von Sex.
Leonie Zilch beobachtet vor allem drei Dinge. Erstens, die Figuren haben häufiger Sex.
Also das heißt, wir haben nicht diese eine Sexszene, auf die vielleicht der Film hinausläuft, also so Sex quasi als Höhepunkt dann der romantischen Liebesbeziehung, sondern eher Sex als was Alltägliches und der entsprechend auch auf unterschiedliche Art und Weise gezeigt wird.
Zum Beispiel in dem Film All of Us Strangers. In der ersten Sexszene haben sich die zwei gerade erst kennengelernt und sind noch unbeholfen im Umgang.
Hallo.
Hallo.
Du hast mich von unten beobachtet.
Später im Film ist ihr Sex vertrauter. Und damit zu Nummer zwei. Sex wird so gezeigt, wie er tatsächlich ist.
Wir haben nicht diese Halbtotalen und Totalen auf Körper, die entfernt sind, sondern wir haben eher intime Kameras. Wir haben Lachen beim Sex. Wir haben aber auch so ein bisschen so eine Awkwardness beim Sex. Also vielleicht dieses, dass man sich erstmal aneinander gewöhnen muss, sich kennenlernen muss.
Und drittens, die Sexszenen sind vielseitiger. Und sie erzählen etwas, das über den Sex hinausgeht. Wie in der Dreiecksgeschichte Passages mit Franz Rogowski.
Weißt du, was ich gestern gemacht habe?
Nein, aber was immer es war, du klingst sehr begeistert.
Ich hatte Sex mit einer Frau.
Wir haben mal irgendwie ein Quickie fast komplett angezogen auf irgendeiner Couch. Wir haben irgendwie, klar, durch diese Dreieckskonstellation eben heterosexuellen Sex, aber auch eben zwischen den beiden Hauptdarstellern. Und da gibt's auch eben langsamen Sex, intimen Sex, da gibt's eher härteren, schnellen Sex. Also das, was über Sex erzählt wird, ist was Komplexes und Sex ist nun mal komplex. I'm your Transformer, call me Marlin, call me
Gino, you know. Dieses neue Bewusstsein hat viel zu tun mit MeToo. Seitdem werden Sexszenen nicht mehr leichtfertig eingesetzt. Außerdem sind die Filmteams diverser und immer häufiger kommen Intimberaterinnen zum Einsatz. Eine insgesamt positive Entwicklung. I like it. Je l'aime. Mi pia.
Ich glaube, da ist auch jetzt mehr Sensibilität dafür entstanden und dass einfach nicht mehr es war, jeder Actionfilm braucht eine Sexszene und dann ist es so, sondern dass eher gesagt wurde, ja, braucht der denn eine Sexszene? Und wenn ja, welche Funktion erfüllt sie denn vielleicht auch für die Handlung? Ist sie zentral auch für die Figurenentwicklung? Und wenn nicht, ja, dann lassen wir sie halt einfach weg.
So etwas schon mal gesehen?
Noch nie.
Manchmal könnte es aber ruhig wieder etwas mehr sein. Etwa in dem Sommerblockbuster Twisters. Fast 2 Stunden müssen sich Daisy Edgar-Jones und Glenn Powell anschmachten. Aber am Ende bekommen sie nicht mal eine Kussszene.
Thematisch ähnliches Gefilde, aber im keuschen Japan. Das ist innerhalb der G7-Staaten immer noch das einzige Land ohne gleichgeschlechtliche Ehe. Wer nicht heterosexuell ist, behält das immer noch lieber für sich. Umso erstaunlicher ist die neue Netflix-Show The Boyfriend, ob die wohl möglich eine Chance für Umdenken ist. Japan-Korrespondentin Katrin Erdmann hat sie sich angeschaut.
Nach und nach kommen sie mit ihren Rollkoffern in ihr neues Zuhause. 9 Männer zwischen 22 und 36 Jahren. Der Anfang der ersten japanischen Queering-Dating-Show, wie Netflix seine Serie bewirbt. Die jungen Männer sind homosexuell, manche auch bi und alle super freundlich, zurückhaltend und auf der Suche nach einem Partner oder auch einfach nur einem Freund. Die gesamte Stimmung, Berührungen, einzelne Charaktere werden von einer Jury zwischendurch analysiert. Mit dabei ist die japanische Drag Queen Dorian Lollobrigida. Sie wünscht sich natürlich einen Erfolg der Reality-Show. Ich denke, nicht nur Menschen aus der Community werden die Sendungen schauen, ob jemand nun schwul ist oder nicht. Es sind Paare wie andere auch. Sie lieben sich und haben die gleichen Sorgen. In der Sendung können die Zuschauer erkennen, dass es um völlig alltägliche Dinge geht. Das stimmt allerdings. Die neuen Boys reden in den ersten Folgen unter anderem übers Mittagessen, ihre Jobs, ihre Erfahrungen. Alles seicht, nie politisch. Interessanterweise spricht der jüngste Teilnehmer, ein zarter, hübscher Mann mit herzförmigen Lippen, gleich in der ersten Folge von seinem Wunsch, einmal heiraten zu wollen. Dass das in Japan nicht geht, beziehungsweise eine solche Ehe nicht anerkannt wird, sagt er nicht. Ob die 10 Folgen etwas in Japan bewegen können? Der 24-jährige Ryotaro kann sich das schon vorstellen. Wenn man so eine Sendung sieht, denken vielleicht mehr Menschen darüber nach, die sonst nicht mit dem Thema in Kontakt kommen. Gleiche Rechte für alle, dagegen hat er nichts. Es wäre gut, wenn die verschiedenen Menschen zusammenleben könnten, ohne zu leiden. Ryotaro liegt mit seiner Meinung im Trend. 72% der Japanerinnen und Japaner befürworten eine Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe, wie eine Umfrage der Tageszeitung Asahi Shimbun im vergangenen Jahr gezeigt hat. Eine Zahl, die in den letzten Jahren stetig gestiegen ist. Und dennoch bewegt sich in der Politik nichts, wurde die Chance beim G7-Gipfel 2023 verpasst. Es sei ein Generationenproblem, sagt Makiko Terahara, Direktorin der Nichtregierungsorganisation Ehe für alle, auf einem Symposium im Club ausländischer Journalistinnen und Journalisten in Tokio. Jüngere Menschen seien eher offen dafür als ältere. Wenn Sie sich die Regierung anschauen, dann sind viele Politiker sehr alt und männlich. Und das ist vermutlich der Grund, weshalb es diese Schere zwischen der Politik und der japanischen Öffentlichkeit gibt. Der 57-jährige Kazuhiko liegt irgendwo dazwischen. Er will weder einen Boyfriend noch die Serie gucken. Ich habe kein Interesse, ich selbst mag ja Frauen. So eine Sendung schaue ich nicht. Aber wenn Sie mich fragen, ob ich das gut oder schlecht finde, dann finde ich es gut. Ich bin nicht dagegen. Jeder soll nach seiner Fasson leben. Nach seiner Fasson leben und niemanden stören. Und das meint auch, keine Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit auszutauschen. In der Serie wird kein Sex gezeigt, aber ein Kuss. Das geht Kazuhiko dann aber doch ein bisschen zu weit. Das finde ich dann doch ein wenig abstoßend, wenn ich ehrlich bin. Viel interessanter als das queere Dating sind vielleicht die vielen kleinen Details am Rande der Show. So ist einer der Teilnehmer früher in Japans einziger Babyklappe ausgesetzt worden. Es sind nicht nur ethnische Japaner dabei und Netflix soll psychologische Betreuung mit an Bord haben, schreibt die New York Times. Denn das Setting von The Boyfriend ist dasselbe wie bei der beliebten Reality-Show Terrace House. Die geriet in die Schlagzeilen, nachdem sich eine der Teilnehmerinnen wegen Mobbings das Leben genommen hatte.
Katrin Erdmann zur queeren Dating-Serie The Boyfriend. Das war's für heute mit Corso Kunst und Pop. Am Mikrofon war für Sie Jasmin Kröger.